Am Anfang stand der Knochen im Mittelpunkt. Aus Os, dem Knochen, und Pathos, dem Leid, formte A.T. Still im 19. Jahrhundert das Wort Osteopathie. Heute, circa 150 Jahre später, ist die Osteopathie in aller Munde. Das, was sie verkörpert, entwickelt sich aber stetig weiter. In diesem Podcast sitzt du an einem Tisch mit zwei Vollbluttherapeuten, die dich mitnehmen in ihre Welt der Osteopathie. Vom Nerd-Talk bis zur Anekdote. Mal mit Hand und Fuß, mal Pi mal Daumen, aber immer mit Herz. Du bist auf Osteopathie-Visite mit Klaas und Dennis. Und dieser Podcast heißt Knochenjob.
So nämlich, liebe Freunde, letztes Mal hat der liebe Klaas noch in den Seilen gehangen und jetzt ist es der liebe Dennis, den es erwischt hat. Klaas hat sich schön in der Hängematte ausgetobt und seine verschiedenen Coronaviren durchgebracht. Ich habe an der Front bis zum letzten Tag vor Weihnachten hier Patienten geschrubbt und wie es immer so ist, da liegt dann die Helga und der Ernst und sagen: Dennis, jetzt habe ich so lange auf diesen Termin gewartet. Ich war zwar krank, aber ich habe mir gedacht, ich komme einfach trotzdem. Kein Problem, Ernst. Ich behandle dich auch so, ist kein Thema. Wir schaffen das schon. Ich habe ein stabiles Immunsystem und Flötenpfeifen. Am Wochenende lag ich flach wie eine Flunder. Es hat mir komplett meine Weihnachtsplanung und meine Ferienplanung und meine Jahresabschlussplanung zerhackt und jetzt bin ich hier wirklich auf der letzten Rille und der letzte warme Glühwein muss es jetzt noch für diese Podcast-Folge richten für mich und in diesem Sinne begrüße ich alle Hörenden, mich etwas verschnupft, Dennis Jakobs hier aus Hamburg, ist der kalte Wind pfeift vor dem Fenster, mir gegenüber im warmen Stade, im T-Shirt, mit Sonnenbrille auf und Goldkette an, Klaas Stechmann. Klaas, bist du wieder auf den Beinen, Junge?
Ich bin schon längst wieder auf den Beinen. Ich war nach 3 Tagen wieder durch mit der Thematik von der letzten Folge und ich möchte auch wirklich nicht, dass du dich in deinem Leid so suhlst. Nimm dir ein Vorbild von mir, also was kann ich überhaupt nicht haben. Wenn mir du mein Mitarbeiter wärst, hätte ich dich schon längst rausgeschmissen.
Liebe, ich brauche Liebe.
Ja. Dafür bist du hier leider falsch in diesem Podcast. Hier geht es um harte Fakten, um Evidenz und um Unterhaltung auch. Ja, und da können wir es nicht gebrauchen, wenn du so in den Seilen hängst.
Okay.
Ja, bevor wir jetzt weitermachen mit deiner Gesundheit und mit deinen Befindlichkeiten, die du hier so uns teilnehmen möchtest, du hast eine sehr schöne Umfrage auf Instagram gemacht, weil wir nämlich eine schöne Folge gemacht hatten letztes Mal, wo es einiges an Feedback gab und wir wollten ja auch von unserer Community nochmal wissen, was macht ihr mit den weiblichen Hormonen? Wie geht ihr daran? Habt ihr den Eindruck, ihr könnt das beeinflussen? Oder welche Beeinflussungen oder welche Rolle spielen die Hormone in der Behandlung bei euch? So ist es. Willst du da mal durchhören?
Ja, also erstmal muss ich nochmal sagen, auch viele meiner Patientinnen und Patienten haben diese Folge gehört. Und es war interessant, es gab kontroverse Rückmeldungen dazu. Einige haben es total gut gefunden und gefeiert und haben gesagt, ja, ihr habt ein bisschen rumgestammelt, aber das war auch schwer, das alles politisch korrekt auszudrücken und sich in irgendwelche verschiedenen Geschlechter hinein zu versetzen und niemanden auf die Füße zu treten. Andere haben mir gerückmeldet, wie konntet ihr beiden Cis-Männer überhaupt das Thema weibliche Hormone angehen? Holt euch
wirklich Frechheit.
Holt euch gefälligst eine Frau dazu, fand ich auch ein bisschen, ja, fand ich auch interessant so irgendwie.
Das ich muss auch sagen, ich habe schon, ich habe schon versucht, da Frauen ranzuholen für das Thema. Ich bin gescheitert, tatsächlich mehrere Absagen bekommen. Ich bleib aber dran. So sieht nämlich auch die Realität aus, ne? Wenn es halt niemanden gibt, der sich dazu äußern möchte, dann bleibt es halt bei uns Eierköpfen. Und dann kriegt ihr halt, was ihr hier kriegt.
Ja. Naja, auf jeden Fall habe ich dann versucht, über unser soziales Netzwerk beim Knochenjob-Podcast auf Instagram eine kleine Umfrage zu starten und nach 1-2 technischen Fehlversuchen hat es dann auch letztendlich funktioniert und es wurde sich rege beteiligt und es sind interessante Ergebnisse bei rumgekommen. Und zwar habe ich unter anderem gefragt, ob die Erhebung des Hormonstatus der Patienten bei der Anamnese eines Osteopathen oder bei dir als Osteopath eine Rolle spielt und habe die Antwortmöglichkeiten Ja oder Nein gegeben. Wie ist das bei dir, Klaas? Erhebst du in deiner Anamnese, fragst du deine Patientin, wo und wie sie gerade stehen?
Nicht nach dem normalen Zyklus. Das tue ich normalerweise nicht, also ganz selten. Nur wenn das Thema irgendwie aufkommt und jetzt irgendwie so Migräne zum Beispiel genannt wird und dann Migräne im Zusammenhang mit dem Zyklus, wenn das erwähnt wird, dann mache ich das, dann tue ich das auf jeden Fall. Ansonsten den Menstruationszyklus, den berücksichtige ich jetzt grundsätzlich erst einmal nicht. Was ich auf jeden Fall berücksichtige, ist das Thema Wechseljahre. Das war ja auch mein großes Thema das letzte Mal. Und auf jeden Fall das Thema Schwangerschaft, Stillperiode. Das ist für mich auch, also der Körper ist während dieser ganzen Zeit noch in einem Ausnahmezustand, könnte man sagen, oder in einem besonderen Zustand, vielleicht besser ausgedrückt. Und das erhebe ich auf jeden Fall. Meistens ist es relativ deutlich, wenn die schwanger zu mir kommen oder mit dem Kind auf dem Arm und irgendwelchen Milchflecken noch reinkommen. Das spielt eine große Rolle. Ansonsten eher untergeordnet.
Mhm. Ich habe es jetzt als Antwortmöglichkeiten nicht gegeben und demnach schätze ich mal, dass viele das angekreuzt haben. Ich würde sagen, it depends, ganz genau wie du sagst. Hängt so ein bisschen davon ab, ob die Thematik des Patientenbesuchs, Patientinnenbesuchs in die Richtung geht, zum Beispiel Endometriose, denke ich da gerade dran, oder Schwangerschaftswunsch oder wie du schon sagtest, irgendwelche Beschwerden, die im Zusammenhang mit dem Zyklus getriggert werden, wie zum Beispiel Migräne oder Low Back Pain oder sowas, was es halt alles mal gibt. Ich muss sagen, dass ich zunehmend mich für den Zyklus interessiere, aber auch dadurch, dass ich viele jüngere Frauen habe, die die Pille durchnehmen, de facto keine Aussage darüber bekomme, weil sie einfach schlichtweg gar nicht wissen, wie sie da gerade so hormonell stehen. Und von daher bin ich auch eher bei Team Nein. Die Community hat abgestimmt mit 47% Ja und 53% Nein. Also okay. Interessant, es ist sehr kontrovers, die einen so, die anderen so. Ich kenne jetzt den einen oder die andere Abstimmende so ein bisschen und hatte schon das Gefühl, dass gerade Frauen, die sich mit dem Thema Gynäkologie beschäftigen, natürlich viel mehr intensiv in diese Thematik auch an den Messtisch reingehen. Da habe ich viele Ja's gehagelt und durchaus mehr Dudes, die bei Nein ihr Haken gesetzt haben, aber auch nicht nur, also bitte nicht nur schwarz-weiß sehen. Das sind nur so Ideen, die ich da jetzt gerade zu der Aussage Ja und Nein habe. So, dann habe ich weitergefragt. Glaubt ihr, mit eurer osteopathischen Arbeit eine nachhaltige Veränderung im Hormonstatus bewirken zu können? Hm. Und habe die Antwortmöglichkeiten Ja, Nein oder Unsicher angegeben. Was bist du da für ein Team?
Ja, ich weiß nicht mehr, was ich abgestimmt habe, aber definitiv unsicher. Definitiv habe ich das schon beeinflusst in diverser Art und Weise. Sei es weibliche Hormone während Schwangerschaften oder davor oder danach, oder während Diabetes zum Beispiel oder bei Schilddrüse oder noch andere Sachen. Nur wenn wir halt so ein paar Fallbeispiele uns herunterleiern können, heißt das nun leider nicht, dass wir das grundsätzlich beeinflussen können. Deswegen bin ich mir da unsicher, ob das einfach durch meine Behandlung, durch meinen Willen oder durch eine gezielte, spezifische Technik kam oder ob das halt einfach ein Zufall war oder ob das halt aus anderen Gründen kam.
Ja, ich bin auch Team Unsicher, genauso wie 61% der Abstimmenden Ja sagen, ich habe definitiv einen nachhaltigen Einfluss, 32%, und Nein definitiv sagen 6%. Also
okay.
Ich glaube, da schwimmen wir so mit der Menge mit. Mhm. Ich glaube, jeder von uns hatte schon mal so ein Erlebnis, aber das Wort nachhaltig habe ich ganz bewusst reingebracht, weil das eigentlich für mich die Frage sehr konkretisiert, und demnach ist es für mich ein ganz klar unsicher, dass man Hormone beeinflussen kann, temporär, yes, safe, aber dass ich durch osteopathische Behandlung grundlegende Dinge verändere, ja. Mhm.
Wollen wir mal sehen.
Habe ich noch zu wenig Erfahrung drin, muss ich fairerweise sagen. Ja. Alright, nächste Frage. Empfehlt ihr euren Patienten eine klassische, in Anführungszeichen, schulmedizinische Hormonersatztherapie? Die Antwortmöglichkeiten waren ein klares Ja, ein Nein oder it depends. Und it depends ist natürlich immer die eleganteste Antwort. Da haben sich 63% für entschieden. Nein, immerhin 33%, und ein klares Ja nur 4%.
Also okay, von, wirklich? So wenig?
Finde ich schon eine interessante Aussage.
Da hätte ich jetzt schon mit mehr gerechnet, muss ich sagen. Mhm. Weil es halt schon viele Leute gibt, viele Frauenärzte und viele andere Meinungen, die sagen, klares Ja für diese ganzen perimenopausalen Probleme, die so auftreten.
Mhm. Dann habe ich noch als Zusatzfrage diesbezüglich gestellt, warum entscheidet ihr euch für diese Antwort? Und als Antworten habe ich hier bekommen, dass es zu wenig Kenntnisse in der Anwendung gibt und aber auch, dass der Eingriff zu stark ist, meistens die Dosierung der Hormone zu hoch und die Nebenwirkung zu stark.
Mhm.
So.
Und auch die Diagnostik ja oft schwierig ist. Also ich erlebe das ganz oft von Patientinnen, dass kein Hormonstatus gecheckt wird über Speichel, über Blut, über was auch immer, weil der ja auch ständig schwankt und man nie so genau sicher sein kann, dass man jetzt einen klaren Wert hat. Und auch in der Behandlung ist ganz oft so, ist, dass halt einfach ausprobiert werden muss. So, ne? Welche Dosis, wann, wie oft, über die Haut, über Einnahme von Pillen oder über Schleimhäute. Ist nicht so einfach, glaube ich.
Dann habe ich als nächstes die freche Frage gestellt: Würdest du dich selber einer klassischen schulmedizinischen Hormonersatztherapie unterziehen? Worauf 31% Nein gesagt haben, 15% Ja und 54% It depends.
Ja.
Ist natürlich immer so eine Sache, was empfehle ich und was will ich selber tun? Und wenn uns Patientinnen und Patienten zuhören, macht es wahrscheinlich auch, oder als Tipp, egal ob es jetzt in der Osteopathie oder in anderen medizinischen Bereichen ist, immer mal einfach die freche Frage stellen, würden sie ihrer Tochter oder ihrem Sohn oder bei sich selber das machen, was sie mir jetzt gerade empfehlen oder eben nicht? Und dann die erste Reaktion des Gegenüber abwarten, und dann hat man authentische Einschätzung, wie die beratende Person dazu steht, ja.
Ich würde den Spieß umdrehen. Ich behaupte, dass ich das sehr oft berücksichtige und zum Beispiel sage, ich würde dieses und jenes machen. Wenn mich Patienten fragen, würden sie sich operieren lassen? Würden sie dieses machen? Würden sie jenes machen? Dass ich versuche, mich da hineinzuversetzen und dann schon so sage, wie ich mich entscheiden würde, glaube ich.
Proaktiv oder erst wenn du gefragt wirst?
Teilweise proaktiv.
Interessant. Ist ja auch eine Beeinflussung. Ja. Vorsicht, Junge. Vorsicht, Brudi.
Ja, wir beeinflussen grundsätzlich mit allem, was wir machen, beeinflussen wir unsere Leute.
Stimmt, ja. Stimmt schon. Stimmt schon. Aber ja, interessant. Also ich kann mich nicht entsinnen, dass ich da schon meine Interpretation so vorweggeschossen habe. Aber es kann auch sein, dass ich da jetzt gerade nicht die richtigen Schlüsse parat habe.
Solltest du mal mit anfangen.
Wo ich immer vorpresche, ist, wenn ich irgendwelche MRT-Befunde oder irgendwelche Arztbriefe lese und die Leute stehen da mit großen Fragezeichen, dann lese ich mir das durch und dann liest man ja schon immer im Subtext, ist es jetzt heavy oder ist es so, boah, wir haben gar keinen Plan eigentlich, ist hier ein bisschen, da ein bisschen Mickey Mouse. Da haue ich dann immer schon richtig meine eigene Meinung und Interpretation hinterher, aber dass ich jetzt gleich darauf sagen würde, boah, ich habe das durchgelesen, ich würde mich sofort operieren lassen, das habe ich noch nicht gemacht.
Ich auch nicht, weil ich es noch nicht machen lassen würde.
Ja. Naja. So, als Antwortmöglichkeiten habe ich dann auch irgendwie gefragt, warum würdest du dich selber eben behandeln lassen oder nicht? Und da war so unisono die Antwort, ja, es hängt immer davon ab, was gerade Ambach ist, wie groß mein Leidensdruck ist, wie die Grundvoraussetzung ist. Muss ich mich einer Chemotherapie unterziehen oder habe ich so starke Schmerzen, dass ich eine extrem geringe Lebensqualität habe? Es gibt ja immer total viele unterschiedliche Maxima, was diese ganze Leidensgeschichte angeht, und das war eigentlich so der Tenor. Dann das ja schon fast Dilemma, die Frage nach: Das Thema Hormonersatztherapie und Brustkrebsrisiko sind wissenschaftlich stark diskutiert. Wie stehst du zu diesem Thema? Glaubst du, dass ein Zusammenhang besteht oder dass eher kein Zusammenhang besteht? Was hast du da abgestimmt?
Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was ich abgestimmt habe. Meine Meinung, meine sehr subjektive und fachlich ungenaue Meinung, war, dass die Studienlage, auf der diese ganze Meinungsmache beruhte, relativ undurchsichtig und relativ verzerrt war. Deswegen bin ich mir natürlich unsicher und ich würde sagen, it depends. Aber ich glaube, das Risiko ist geringer, als das allgemein gedacht wird. Deutlich geringer.
Ja. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Ich habe ja in der letzten Folge vorgeprescht und gesagt, es gibt diese Studie, und du hast mir sofort in die Parade gegrätscht und hast gesagt, diese Studie ist scheiße. Und ich muss fairerweise mich da mal outen als jemand, der sich mit dieser Thematik vorher noch gar nicht so sehr beschäftigt hat.
Siehste.
Würde aber dennoch jetzt, wo ich von deiner Seite und von vielen anderen Seiten zu dieser Thematik Infos bekommen habe und auch zum Teil Ohrlaschen kassiert habe, dass ich das so im Podcast gesagt habe, es gibt diese Studie und Generationen von Frauen quälen sich mit diesen Gewissensbissen und dieser Angst, ist das jetzt risikofördernd oder eben nicht? Würde ich aber sagen, ich bin jetzt einfach mal ein neutrales Blatt Papier und ich würde sagen, ich glaube immer noch, dass ein Zusammenhang bestehen könnte, weil einfach diese Hormone einen extrem starken Einfluss im Körper haben. Auch wenn diese wissenschaftliche Studie, die es da gegeben hat, schlecht war, falsch war, alles gut. Versuchen wir das mal ganz kurz auszuklammern und nochmal ganz neutral auf dieses Blatt Papier zu gucken, könnte ich mir schon vorstellen, dass Hormone, die künstlich Sexualhormontätigkeit weiter im Körper anstacheln, wo es eigentlich nicht mehr geplant ist, dass das irgendwie auch mal in der Natur schiefgehen kann. Von daher bin ich eher Team Zusammenhang besteht, genau wie 88% der Menschen, die abgestimmt haben. 12% haben gesagt, eher keinen Zusammenhang. Also, ja. Aber sowohl ich als auch viele Hörerinnen und Hörer sind jetzt nochmal scharfgestellt und sensibilisiert, und ich habe wahrgenommen, dass da wirklich echt eine Angst umhergeht und es auch schon durchaus, ist mir auch zugespielt worden, schon Krebserkrankungen während Hormonersatztherapie gegeben hat, wo man aber jetzt immer noch nicht genau weiß, war das jetzt der Auslöser oder ein Begünstiger oder eben nicht. Was spielt da die Psychosomatik für eine Rolle oder whatever. Also riesengroßes Thema. Naja, und diesbezüglich habe ich dann gleich die Frage hinterhergestellt, ist deine Meinung durch das diskutierte Brustkrebsrisiko etwas beeinflusst? Und da haben 80% Ja gesagt,
ja,
und
klar.
20% Nein. Also es spielt schon immer eine große Rolle, was die Wissenschaft uns da so präsentiert.
Ja, was so durch den Äther gepeitscht wird und als Wissenschaft gelabelt wird. Mhm. Das muss man ja auch sagen. Das erlebt man ja immer wieder, dass das einfach so durch die Medien geheizt wird, durchs Dorf getrieben wird. Studie A, Studie B sagt jenes und deswegen müssen wir jetzt alle genau das machen und deswegen ist das und das falsch. Ein kniffliges Thema.
Be careful mit Wissenschaft. Echt.
Ich absolut. Heißes Eisen, dieses Wissenschaftliche.
Ja. Und heilpraktikermäßig, wie ich bin, habe ich natürlich nach Alternativen zur Hormonersatztherapie gefragt. Hast du eine Alternative zur Hormonersatztherapie, mit der du oder andere Menschen gute Erfahrungen gesammelt haben? Und da kam eine ganze Reihe, die ich jetzt mal wahllos vortrage. Phytohormone, Mönchspfeffer, Sex, bioidentische Hormone, Phytotherapie, orthomolekular, viel Gemüse, rohes Fleisch weglassen, Sport, Phytotherapie, Ernährung, Sport. Das sind so die Sachen, die da gekommen sind.
Ja.
Macht Sinn.
Macht Sinn.
Und jetzt könnte man natürlich nochmal detaillierter nachfragen, phytotherapeutisch, in welche Richtung geht da die einzelne Reise. Aber das
was ist überhaupt Phytotherapie, könnte man auch nochmal fragen. Genau. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht so ganz sicher.
Pflanzenheilkunde.
Ah ja.
Heilpflanzenkunde, Pflanzenheilkunde, ja, sowas. Auch da gibt es mit Sicherheit tausend und eine Variante, aber das ist mir dann wiederum zu heilpraktisch. Von daher, wenn ihr da Fragen habt, fragt euren Osteopathen, eure Osteopathin oder euren Heilpraktiker oder euren Arzt,
genau,
was es für Alternativen gibt und lasst euch beraten, probiert es aus, versucht Netzwerke zu bilden und sprecht euch ab und dann meldet euch gerne nochmal mit den Ergebnissen, die wir dann gerne publizieren.
Ja, ich muss dazu sagen, ich hatte jetzt im Verlauf der Folge einmal davor und einmal danach auch eine in Rente gegangene Gynäkologin als Patientin. Es waren echt sehr interessante Gespräche, die wir während der Behandlung hatten. Ich habe mich ganz gut, sag ich mal, unterhalten gefühlt oder wir haben ganz gute Gespräche geführt. Auch genau über das Thema natürlich, weil das jetzt ja brandaktuell bei mir ist. Und witzigerweise sagte sie, also sie hat das selber auch gemacht, ja, also für sich selbst, um die Wechseljahre zu überbrücken oder um die Symptome da so abzufedern und hat es auch regelmäßig verschrieben, verordnet, in Absprache nach aller Diskussion mit den Patientinnen dann so. Ich habe sie gefragt, ja, wen kann ich denn jetzt oder wo kann ich denn jetzt meine Patientinnen hinschicken, wenn ich jetzt denke, dass die genau sowas vielleicht brauchen könnten, beziehungsweise dass sie da eine gute Diagnostik und eine gute Beratung brauchen könnten. Sie sagte so, das macht keiner, das machen alle, wenn dann sehr oberflächlich. Und übrigens meinte sie dann auch so, die jungen Ärztinnen heutzutage, die arbeiten gar nicht mehr, die wollen alle nur noch so Work-Life-Balance. Irgendwie so richtig reinknien tut sich da keiner mehr. Also, das fand ich auch nochmal ganz lustig. So von wegen alte Schule, da wird nochmal wirklich gearbeitet, auch nochmal am Wochenende irgendwo mal einen Notfall durchgenommen. Mhm. Und sie meinte, ja, wenn ich da bei jemand in die Praxis gehe, da sitzt keiner, trotzdem ist alles ausgebucht. Schwieriges Thema. Ja, Generationenkonflikt und auch nach wie vor hat sich das, weil sich ja einige Sachen in der jüngeren Generation bei den Ärzten bessern. Kann natürlich auch sagen, bei den Physiotherapeuten oder bei den Osteopathen auch. Aber das zum Beispiel, was ich oft mitbekomme in der Onkologie, wenn es um Krebs geht, dass jünger ausgebildete Ärzte ganz oft total offen dafür sind, auch auf diese Psycho-Onkologie einzugehen. Also zu gucken, okay, wir machen jetzt nicht nur hier irgendeine Chemotherapie, um diese und jene Zellen zu killen, sondern wir unterhalten uns auch mal, was so im Leben vielleicht schiefgelaufen ist oder was bedeutet das, wie geht es Ihnen damit und so und wie blicken Sie in die Zukunft und so. Das soll ja deutlich besser geworden sein. Das kriege ich immer wieder mit, wenn jüngere Ärzte da mit dabei sind. Aber manches wird halt auch nicht besser.
Es ist halt ein großes, zähes Schiff, was da so durch den Ozean wabert, diese Medizin. Und um einen eleganten Übergang zur letzten Frage, die ich gestellt habe, zu machen. Es kommt immer wieder darauf zurück, dass wir versuchen, das Allheilmittel für alle zu finden, anstatt uns das Individuum anzuschauen. Und ich habe zuletzt noch gefragt, ob es noch irgendwelche Anmerkungen oder Fragen zu unserer Folge oder zu unserem Thema gab. Und es kam noch mal eine Rückmeldung, die sagt, die Hormone werden alle viel zu hoch angesetzt, gerade bei jungen Mädchen und viel zu inflationär einfach pauschal verschrieben, damit man Ruhe hat aus medizinischer Sicht. Und ein Stück weit kann ich das nachvollziehen. Allein, wenn ich mir vorstelle, oder wenn ich, also ich weiß, wie das funktioniert mit dem L-Thyroxin. Es gibt da ja verschiedene Dosierungsmöglichkeiten, je nachdem, wie die Blutwerte von Thyroxin im Körper sind. Von den Tabletten ist es aber häufig so, dass dann aus medizinischer Sicht angeordnet wird, diese kleine Tablette bitte nochmal vierteln. Und das heißt, das ist so ein, wirklich so eine harte Erbse, nicht viel größer. Die hat ein Sollbruch-Ding in der Mitte, den muss man aber schon irgendwie mit einer Nagelschere durchschneiden, damit man das Ding überhaupt auseinander bekommt. Dann fetzt ein Teil in die Toilette und der andere irgendwo in Ausguss. Da musst du hinterher flitzen, um das Ding zu kriegen. Und dann musst du das nochmal halbieren, was die Industrie gar nicht vorgesehen hat, nur damit du auf deine individuelle Dosierung kommst. Und das ist, sind natürlich so Kleinigkeiten, die schon zeigen, dass wir eigentlich gar nicht in der Lage sind, jedem Menschen individuell gerecht zu werden.
Ja.
Ja. Und eine andere Frage, die gestellt worden ist, nochmal zum Thema Sport und hormongesteuertes Training, wie kann das funktionieren, wenn die Frau die Pille durchnimmt? Und ich kann nur aus meiner Sicht oder aus meiner Warte sagen, dann funktioniert es eben nicht, dass die Trainingsplanung, sondern dann sind ja eigentlich permanent die Hormone gleichgestellt, die Östrogene hoch, und dann gilt das, was dann gilt es eigentlich, genau das Training die ganze Zeit auf einem gleichen Level zu halten, mehr oder weniger, weil wir nicht so sehr in die individuelle Zeitzone gucken können und nicht so fair in Richtung Regeneration oder Peak oder Maximalkrafttraining schauen können. Also Pille durchnehmen und zyklusbasiertes Training schließt sich mehr oder weniger aus, meiner Meinung nach.
Mhm.
Alright, das zur Frage.
Ja.
Vielen Dank für die Teilnahme. Ja. Wenn ihr Bock habt, da mal mitzumachen, macht euch einen Account bei Instagram oder swipet mal mit eurem Account zum Knochenjob-Podcast dazu und folgt uns und nehmt einfach teil, schreibt uns Nachrichten. Abermals nochmal an dieser Stelle gesagt, vielen, vielen Dank für diese total vielen Zuschriften. Leute machen einen Riesenaufwand, reißen sich da echt die Finger raus, um uns allen Seiten zu schreiben. Wir kommen kaum hinterher, das alles zu lesen, aber wir sind echt bemüht und appreciaten das auf jeden Fall von ganzem Herzen. Wenn wir uns nicht immer sofort melden, sorry for that, aber danke, wir nehmen das alles wahr.
Ich fand zuletzt auch cool, dass wir relativ viel Feedback von Orthopäden bekommen haben auch. Beim Thema Füße war das zum Beispiel der Fall oder auch irgendwann davor, ich glaube beim SOAS gab es halt auch viel so Feedback, und das zeigt irgendwie auch, das ist immer total offen, total lustig auch, total freundlich. Das, wir machen uns ja gerne lustig über Orthopäden, aber auch über Physios, aber auch insbesondere auch über Osteopathen, dass die halt alle das ja auch verstehen, den Humor, und sich auch über sich selbst lustig machen können. Und wirklich viel differenzierte Betrachtungsweisen, die ich da so mitbekommen habe durch das Feedback. Fand ich ziemlich cool.
Yes.
Ja, wo wir von differenzierter Betrachtungsweise sprechen. Dennis, das ist ja so die Abschlussfolge des Jahres ungefähr. 2 Jahre lang machen wir jetzt diesen Knochenjob-Podcast und wir sind auf jeden Fall, auf eine Art und Weise könnte man sagen, sind wir schon weit gekommen. Wir kriegen von verschiedenen Ecken mit, dass wir einen gewissen Einfluss auf die Osteopathie-Szene haben, dass wir zur Diskussion anregen und unsere Meinung gefragt ist. Deswegen haben wir uns jetzt mal völlig nonchalant gedacht, wir wollen das ganze Osteopathie-System einmal revolutionieren.
Bescheiden, wie wir sind.
Ja. Bescheiden, wie wir sind, genau. Es gibt nämlich so 5 Prinzipien, die der Osteopathie zugrunde liegen, die Still zugeschrieben werden, worüber auch diskutiert wird, ob die wirklich von Still selber kommen oder ob die ja von irgendwelchen Schülern von ihnen kommen. Die Prinzipien, die stellen wir euch nochmal vor, für den Fall, dass ihr als Osteopathin, als Osteopathin diese Prinzipien nicht mehr kennt oder die vergessen habt. Und dann kommen die neuen Prinzipien. Die Knochenjob-Prinzipien.
Definiert von Klaas und Dennis.
Wie im neuen Zeitalter die Osteopathie so prinzipiell zu laufen hat.
Ja. Los geht's.
So machen wir das.
Ich krieg die fünf Alten gar nicht mehr zusammen, Klaas. Hast du die noch im Petto?
Aber auf jeden Fall. Das erste Prinzip ist ganz interessant, weil es nämlich Struktur und Funktion verbindet. Man spricht immer von diesem reziproken Zusammenhang zwischen Struktur und Funktion, beziehungsweise, dass dort eine Wechselwirkung besteht. Ja, also wie ist die Struktur des Knochens und wie mündet das in seiner Funktion, beziehungsweise wie beeinflusst die Funktion eines Knochens, eines Muskels, einer Faszie, eines Lymphknotens, wie beeinflusst das die Funktion und die Struktur? Du weißt,
was
ich
meine. Ist das eine Frage jetzt an mich, oder?
Nein, so ist das Prinzip.
Ja.
Da wurde ziemlich viel von drüber geschrieben und zugesagt und es gibt auch viele Leute, die sich da sehr in die Tiefe gearbeitet haben, aber grundsätzlich geht es darum Struktur und Funktion, Wechselwirkung dazwischen. Das ist das eine Prinzip.
Ja, liebe ich. Hin und wieder bringe ich das mal zur Erklärung von Dingen bei meinen Patienten zum Besten.
Zum Beispiel? Hast du da ein Beispiel?
Der Klassiker ist bei mir immer bei den Menschen, die im Büro sitzen, tätig sind und sich fragen, warum habe ich denn Rückenschmerzen? Ich belaste den Rücken noch gar nicht. Und dann fange ich an, von Elastizitäten in der vorderen Kette zu sprechen und warum die im Laufe des Bürolebens einfach unelastischer und unflexibler werden, und sage dann, dass diese fehlende Funktion einen Einfluss auf die Statik hat und somit auch dann auf die Strukturen und hinten die Kanäle einklemmen und so weiter und so fort. Haben wir alles schon fünfmal gehört. Aber das sind so klassische Beispiele, wo ich sagen würde, da bringe ich das zum Besten. Oder bei zum Beispiel umgeknicktem Sprunggelenk mit Orthese 6 Wochen lang stramm, Tag und Nacht getragen, dann das Ding abgenommen und oh Wunder, der Fuß ist nicht mehr beweglich, alles tut weh. Bänder sind Topverhalt, Fuß kannst du in eine Tonne treten. Das heißt, Struktur ist komplett fest, Funktion ist komplett im Arsch, hat sich gegenseitig beeinflusst.
Mhm. Klingt gut.
Und ich erinnere mich an eine Anekdote von einem Dozenten, die wir beide mal gehört haben. Ich glaube, das war ein Anatom, der aus der Pathologie gesprochen hat, und beim Sezieren des Bauchraums wurde dann festgestellt, dass das Sigmoid und der absteigende Kolon außergewöhnlich großes Lumen hatten, und es wurde die Frage gestellt, wie könnte das denn zustande gekommen sein? Und dann hat der Arzt in unserer Runde, beste Grüße an Mario, gesagt, ja, wahrscheinlich hatte die Person Obstipation und es war einfach die ganze Zeit viel, viel Stuhl im Enddarm und heraufsteigend. Und dieses Volumen des Stuhls hat die Darmwand so weit nach außen gedrückt, dass sich das strukturell so verändert hat und angepasst hat. Und das bejahte dann besagter Dozent. Und das ist für mich auch ein Beispiel für Funktion und Struktur beeinflussen sich gegenseitig.
Die Leber wächst mit ihren Aufgaben.
Ja.
Nicht wahr?
Cheers. Cheers.
Okay, das ist der alte Bums in der Osteopathie. Was für ein Prinzip hast du, was dazu passen würde?
Oh, ich habe gänzlich eigene.
Gänzlich eigene, okay. Ja, gut.
Erstmal,
ja, gut.
Ich will
ja,
jetzt erstmal vor.
Erstmal die ganzen.
Erstmal durch die alten und dann, dann wird neu abgecashed.
Okay, pass auf. Die Selbstheilungskräfte, das ist eines der 5 Prinzipien. Ne, der Körper kann sich selber regenerieren, restaurieren, sich selbst heilen.
Ja.
Finde ich gar nicht so schlecht, das Prinzip. Das ist halt richtig, einfach. Das
spricht
ist,
auch für sich selber. Wir würden beide hier nicht mehr sitzen, wenn das nicht funktionieren würde.
Ja, kaum etwas in der Medizin funktioniert ohne die Selbstregeneration. Die Autophagie, diverse homöostatische Mechanismen, dass der Körper sich wieder in den Einklang bringt.
Sie.
Ja, übergehend zum nächsten Prinzip, der Körper als Einheit. Mehr oder weniger so das, wofür die Osteopathie berühmt ist, dass man sich den ganzen Menschen, den ganzen Körper anguckt. Dass es halt bei Rückenschmerz nicht nur um den unteren Rücken geht, sondern auch um die Vorderseite oder um die Füße, um die Knie, um den oberen Rücken oder um die Kiefergelenke, was auch immer. Das ist unsere Aufgabe, zu gucken, in welchen Ketten das ganze Thema miteinander verbunden ist.
Ja, ich nenne es gerne die maschinistische Ansicht des Seins.
Vorsichtig.
Ja, doch. Die Einheit, da kommt dann noch ein bisschen Psyche und ein paar andere Sachen dazu, da bin ich ja ganz bei dir, aber Körper ist eine Maschine, ist ein Bild, was bei PatientInnen sehr gut funktioniert.
Okay, da werde ich auf jeden Fall nachher mal im großen Stil einhaken.
Alles klärchen.
Okay, nächstes Prinzip. Die Durchblutung als wichtigstes. Ich glaube, im Englischen heißt es, the rule of the artery is supreme. Ja, genau.
Finde ich super.
Gesetz der Arterie, was man dazu noch sagen müsste, wie ich finde, ist, dass es jetzt nicht nur um die Arterie geht, sondern halt um die ganze Perfusion, um die ganze Durchblutung, Zufluss, Abfluss, venös, arteriell, lymphatisch. So.
Genau. Und das ist mit the rule of the artery nicht ganz korrekt definiert. Ich würde eher sagen, Let it flow oder Be water, my friend, sollte dieses Gesetz heißen. Alles, was flüssig ist, soll überall hingehen können, wo es hingehen sollte.
Mhm. Ja. Gut. Und das letzte Prinzip, der Patient, nicht die Krankheit.
Stark.
Stark, ne? Auf,
dass ich dieses Prinzip eigentlich, das habe ich nochmal erneuert, aber dazu gleich mehr.
Okay.
Ja. Ich könnte einfach mit meinem ersten Prinzip starten, um das Ganze aufzunehmen. Meine erste Säule in der Osteopathie, nachdem sich bitte ab jetzt alle Hörerinnen und Hörer orientieren und daran halten, ist Treat the fucking patient, not the fucking picture. Das ist meine Überschrift. Wir haben so viele diagnostische Möglichkeiten mittlerweile, die so viele Menschen in die Irre führen und so viele Kausalitäten einfach propagieren, die ganz wackelig auf den Füßen sind, die aber vehement verteidigt werden. Versuchen wir doch mal bitte wieder etwas individueller auf die einzelne Person zu schauen und nicht irgendwie das Bild oder die Diagnose oder diesen Blutwert zu hoch aufzuhängen, sondern darüber nachzudenken, warum ist es so? Passen die Schmerzen wirklich zu dem strukturellen Schaden, den wir da haben? Und ist es vielleicht möglich, diesem auf einem anderen Wege zu begegnen? Weil wir beide und ihr alle da draußen, die ihr Hände an Menschen legt, wisst es auch. Die Leute kommen mit katastrophalen Diagnosen in die Praxis und manchmal gelingt es uns durch ein paar Handgriffe an manchen Stellen, diese Beschwerden zu nehmen und dieser strukturelle Schaden ist immer noch da, aber die Probleme sind weg und Patient ist glücklich. Von daher, treat the patient, not the picture, passt ganz gut zu das Individuum und nicht die Krankheit zu sehen, wie ich finde.
Ja, exakt. Sehr gutes Prinzip, muss ich sagen. Ja. Du hast was Englisches vorgetragen, ich starte auch mit Englisch. Ich möchte dafür Shakespeare zitieren. So. Ja, pass auf. To thine own self be true. Also sei ehrlich zu dir oder belüg dich. Oder was ich vor allen Dingen finde, also das betrifft jetzt weniger den Körper des Patienten oder den Körper allgemein, sondern halt den Behandler an sich. Ne? Du sollst offen sein für deine eigene Verzerrung. Ja, wir haben alle viele Sachen gelernt und das beeinflusst uns massiv, was wir denken. Jemand kommt zu uns und erzählt davon, dass er Verstopfung hat und Rückenschmerzen hat und denken wir, ja klar, Verstopfung. Ja, und dann mobilisieren wir das Kolon, das Sigmoid und dann noch ein bisschen den Parasympathikus und das Thema ist durch. Dann finden wir natürlich auch sofort die ganzen Dysfunktionen überall und kein Thema so. Oder jemand kommt mit Ellbogenschmerz und wir haben gelernt, ja, Ellbogen ist ganz auf die Galle. Die Galle musst du dir auf jeden Fall angucken. Und dann denken wir natürlich sofort an die Galle und das Listening zieht uns zum Viszeralen und das lokale Listening zieht uns zu der Galle. Und dann behandeln wir das und denken, alles ist gut. Und das kann ich noch so weiter fortführen. Deswegen denke ich, wir sollten wirklich sehr offen dafür sein, wie krass unser Gehirn beeinflusst ist durch diverse Sachen. Und dass wir uns von Objektivität verabschieden sollten, dafür aber diese Subjektivität willkommen heißen sollten, finde ich. Ja, das ist ja einfach ein ganz wichtiges Ding, diese subjektive Mensch-zu-Mensch-Interaktion und die Beziehung, die wir zu den Patienten aufbauen. Und dass wir natürlich dadurch auch den Patienten stark beeinflussen können, wenn wir so was machen und was tun und denen geht's besser und die sagen, ja, das ist genau meine Stelle oder das zieht mir jetzt genau dahin, wo mein Schmerz ist, dann soll man natürlich auch für diese Verzerrung offen sein, die wir bei den Patienten auslösen können, im positiven Sinne. Natürlich sollen wir die nicht anlügen, aber das zählt für mich so ein bisschen mit da rein, ja, dass man dadurch die Patienten positiv beeinflussen kann.
Interessant. Ich habe deine Aussage jetzt erstmal aus Patientensicht betrachtet. So könnte man das nämlich auch sehen, weil Patienten auch angehalten werden sollten, sich nicht selber zu belügen, sondern auch wirklich ehrlich mit sich zu sein. Mhm. Wie oft mache ich wirklich was aktiv gegen mein Problem? Mhm. Wie ist mein Lebensstil? Versuche ich da wirklich alle möglichen Ressourcen auszuschöpfen, um dazu beizutragen, damit ich jetzt hier mein Thema lösen kann? Oder gebe ich all meine Sorgen und Probleme auf dich, lieber Therapeut, und du bist derjenige, der es lösen muss, ne? Also von daher kann man von beiden Seiten sagen, belügt euch alle nicht selber, sondern versucht, be honest, man, und versucht alles möglich zu machen, was möglich ist.
Ja, interessant. Sehr guter Punkt. To thine own self be true.
Ja. Ich bleibe nochmal Englisch und die nächste Arbeitshypothese meiner 5 Säulen der Osteopathie-Prinzipien ist Sexual Healing Spread Love. Ich glaube tatsächlich, und ich nehme das jetzt in der dunklen Jahresvorweihnachtszeit besonders auch wahr, dass Menschen, die in gefestigten sozialen Interaktionen stehen, die Austausch haben, die Anerkennung empfinden, die Liebe geben, aber auch Liebe empfangen, deutlich gesünder in vielen Bereichen sind, sowohl mental als auch körperlich, als Menschen, die alleine sind, die Sorgen haben, die Angst haben, die Stress haben, die Druck haben. Und von daher würde ich mir wünschen, dass wir alle versuchen, möglichst empathisch und liebevoll miteinander umzugehen, um somit unseren Gegenübern die Möglichkeit auch zu öffnen, Liebe zu empfangen oder Gegenliebe zu erfahren. Es gibt leider viele Menschen, die, glaube ich, relativ isoliert und alleine das Leben bestreiten wollen oder müssen, und da nehme ich häufig auch in therapeutischen und pathologischen Prozessen Chronifizierung, Verbitterung und auch eine gewisse Selbstaufgabe wahr, und ich würde mir wünschen einfach, dass wir versuchen, alle irgendwie ein bisschen mehr zusammenzuhalten. Und wenn wir die Möglichkeit haben, viel Liebe, sowohl körperlich, und da spreche ich tatsächlich auch über Sex und über Umarmen und über Knutschen und über ganz innigen Austausch von Wärme und Nähe, die einen massiven Einfluss auf unseren Hormonhaushalt haben, spreche ich genauso wie einfach über Gesten, über Nähe und über Nächstenliebe und über ein Stück weit Aufopferung im kleinen Detail, um Leuten eine Freude zu machen, was auch eine gewisse Genugtuung und Freude verschafft und auch mit Sicherheit einen positiven Einfluss auf Hormone hat. Und ich glaube, wenn wir da alle nochmal ein bisschen an Stellschrauben schrauben, an Stellschrauben schrauben, ist, glaube ich, richtig, ja?
Ja, gar nicht
dann,
so schlecht.
Dann kommen wir ein Stück weit nach vorne. Von daher, spread love, meine nächste Säule.
Ich würde dich jetzt umarmen, Dennis, wenn ich dir gegenüber säße.
Ah, Ja, danke schön.
Ja, sehr gut. Ich habe dazu mal irgendwann so einen Podcast gehört, wo es um das Thema ging, dass Männer, die verheiratet sind, im Durchschnitt deutlich länger leben als welche, die nicht verheiratet sind. Was mir auch sehr einleuchtet, sehr viel Sinn macht. Ne? Ich glaube, wenn du und ich, wenn wir beide völlig ungebunden wären, dann würden wir nicht an Heiligabend mit der Familie verbringen, sondern an irgendwelchen Dönerbuden abhängen und vor irgendwelchen Bahnhöfen
rum. Das wäre lebensverkürzend, ja.
Das wäre durchaus lebensverkürzend, ja.
Live fast, die young, kann man, ja, so kann man sein Leben natürlich auch leben.
So kann man es auch verbringen, ja. Das ist die Frage, was besser ist, aber nun ja.
Ja, sich dessen bewusst zu sein, ja, ist bewusst werden ist wichtig und dann versuchen im Rahmen der Möglichkeiten einen Einfluss darauf zu nehmen. Ich weiß, dass es mal leichter und mal schwerer ist, aber es gibt immer Menschen, die die Liebe zu geben haben und es gibt Menschen, die Liebe empfangen möchten und irgendwie wäre es cool in der heutigen Zeit, wo das medial relativ gut vernetzt ist, dass wir da irgendwie uns alle connecten. That's my point. Alright, frohe Weihnachten, Klaas, jetzt du mit deiner nächsten Säule.
Übergang zu meinem Punkt, der Körper ist keine Maschine. Ganz wichtiger Punkt. Naja, wir stecken nämlich immer noch so in diesem mechanistischen Menschenbild und das, was Still in der Osteopathie gesehen hat, war ja definitiv auch mechanisch. Der hat öfter von dieser zwar göttlichen Maschine gesprochen oder dieser menschlichen Maschine. Und er war ja auch dafür bekannt, dass er ein Mechaniker war, dass er halt irgendwie ganz viele Sachen reparieren konnte. Natürlich gibt es eine Biomechanik so. Wir sind auf zwei Beinen unterwegs. Wir sitzen, wir laufen, wir stehen, wir machen Sport oder keinen Sport oder wir begeben uns in irgendwelche Haltung rein. Und natürlich spielt da auch die Schwerkraft und Muskelkraft und Hebel und so eine Rolle. Aber eben nicht nur. Wir wissen ganz genau, treat the patient, not the picture, wie unser Gelenk beschaffen ist, wie groß die Hebel sind und so. Das kann eine Rolle spielen, muss aber auch nicht. Und es gibt unheimlich viele neurologische Mechanismen, die da auch im großen Stil mit reinspielen. Das würde ich jetzt mal sagen, so die letzten vielleicht 20 Jahre oder so 10, 15, 20 Jahre stehen auf jeden Fall groß im Stil der Neurologie, also im Sinne der Neuromodulation, dass das, was wir machen, halt nicht einfach nur so das Gewebe beeinflusst, also dass wir einfach die Faszien wieder weich klopfen oder einen Wirbel wieder an Ort und Stelle drücken, sondern dass halt neurologische Mechanismen dahinter stehen, die Heilung beeinflussen, die Regeneration beeinflussen und dass sie die therapeutischen Wirkmechanismen so sind. Ja, dass wenn wir einen Impuls reingeben ins Gewebe, das steigt auf, afferent zum Gehirn und dann entscheidet das Gehirn, was es damit macht und sorgt dafür, dass dann die Durchblutung an der Stelle besser wird, dass die Muskulatur entspannt oder was auch immer dort passiert. Oder auch, dass einfach nur die wunderbare Ausstrahlung oder die Kompetenz des Therapeuten, des Arztes, der Ärztin dafür sorgt, dass sich derjenige, diejenige völlig angenommen fühlt und einfach dadurch schon geheilt wird. So, da sind ganz viele Mechanismen, die vor 20 Jahren noch völlig im Orbit waren und total als Placebo oder was auch immer herabgestuft wurden und die jetzt halt voll im Zentrum der Forschung sind oder auch voll im Zentrum des Geschehens sind. Und darüber sollten wir uns spätestens jetzt drüber im Klaren sein, dass gerade in unserer Materie, in der Osteopathie, das eine sehr große Rolle spielt. So die menschliche Interaktion und dass der Körper keine Maschine ist.
Ja, du hängst dich jetzt sehr an diesem Zahnrad-mechanistischen Bild dieser Aussage, der Mensch ist eine Maschine auf. Und das verstehe ich auch nicht ganz beide.
Guck dir mal die Lehrbücher an, die sind immer noch
voll von solchen Zahnrädern. Ja, es gibt noch ganz viel, was natürlich zwischendrin passiert, aber ich finde dieses Bild der Maschine, weil eine Maschine, die geschmeidig und smooth in sich funktioniert und wie nahezu ein Perpetuum mobile funktioniert, finde ich eigentlich ein ganz schönes Bild für das, was den Menschen ohne therapeutischen Einfluss ausmacht. Also ich bin da eher noch Team Still, aber man muss Still ja natürlich auch in seinen zeitlichen Kontext sehen.
Richtig.
Man war gerade, man hat glaube ich noch nicht mal, Penicillin war noch nicht mal erfunden, als der unterwegs war. Das heißt, wenn der den Wissensstand von heute hätte, würden Dinge auch anders wahrscheinlich aussehen. Von daher bin ich bei dir und ich bin auch ein bisschen bei ihm. Ich hoffe, das ist in Ordnung.
Ja, geht gerade noch so, Dennis. Gerade noch so, okay. Natürlich haben wir auch Biomechanik, so keine Frage. Natürlich haben wir auch mechanische und maschinistische Sachen, die da ablaufen. Aber seid euch darüber im Klaren, dass das ein gewisser Teil ist. Ein sehr großer Teil auf neurologischer, hormoneller, was auch immer spiritueller, geistiger Ebene abläuft.
Alright. Jetzt wird's bei mir noch mal ein bisschen technischer bei der nächsten Säule. Und zwar bin ich in meiner Arbeit immer mehr der Meinung, dass der Thorax eine entscheidende Rolle im menschlichen Körper und in der Biomechanik und gerade im Bewegungsapparat und was Schmerzen und Statik und dergleichen angeht, Rolle spielt. So, und von daher ist die Überschrift, die ich da geschrieben habe, der Thorax ist der Tempel. Und ein großer, großer Anteil und ein großes Gesichtsfeld, auf dem ich mir bei meiner Arbeit immer wieder vor Augen führe, ist, wie ist der Thorax beschaffen? Ist er beweglich? Ist die Atmung frei? Können alle Strukturen segmental sich bewegen? Und wenn nicht, versuche ich das zu verbessern, um zum Beispiel LWS, Schultern, Halswirbelsäule und dergleichen unmittelbar zu beeinflussen, aber auch alle Anhängsel mit zu beeinflussen. Demnach sage ich, der Thorax ist mega wichtig.
Interessant. Ich habe das Prinzip der Arterie, das Gesetz der Arterie so ein bisschen umgedichtet mit der Frage, schau nach, ob der Abfluss verstopft ist. Und da soll man sich so ein Bild von einer verstopften Toilette vor Augen führen.
Ach ja.
Richtig schmutziges Ding.
Schön.
Sehr Wasser ist nicht Bild. Toll, riecht nicht toll, ist alles angedickt und geschwollen. Genau, schau einfach. Wenn du irgendwo ein Problem hast, sei es der Fuß, sei es der Ellenbogen, sei es die Schulter, sei es im Kopf Schmerz zu finden, guck, ob der Abfluss verstopft ist. Venös, lymphatisch, vielleicht auch ganz woanders hier aus dem Bauchbereich, drunter, drüber und noch weiter drüber in der Körpermitte oder einfach nur ein paar Zentimeter weiter oben drüber. Und beachte auch, dass tatsächlich auch die Knochen wichtig sind bei der Durchblutung. Beachte auch, dass Muskeln auch eine Drainagefunktion haben und nicht nur irgendwelche verknuddelten Lymphknoten dafür wichtig sind.
Ich bin komplett bei dir, aber ich glaube, das ist genau das, was das Gesetz der Arterie auch aussagt. Ist nur umgeschrieben.
Ja.
Aber es ist total wichtig. Ich habe mich kurz gefragt, ob ich Let It Flow auch reinbringe, aber ich habe gesagt, nee, das steht schon da. Aber gut, dass du es nochmal erwähnst. Ich finde es super wichtig.
Ja, absolut. Ja, gut, und Gesetz der Arterie wird dadurch, dass es so genannt wird, oft falsch verstanden. Ich habe nämlich sehr lange einfach immer nur an die Arterie gedacht bei dem Prinzip. Wie ich behandelt habe, steht auf einem anderen Blatt, aber ich habe wirklich immer nur an die Arterie gedacht, wenn ich das gelesen habe, so in irgendwelchen historischen Büchern und irgendwelchen Grundlagen. Deswegen will ich auf jeden Fall den Fokus nochmal mehr zur Drainage bringen.
Hört.
Hört. Gut.
Ich bin Mr. Drainage. Ich nehme das schon die ganze Zeit für mich ein. Okay. Vierte Säule, die ich noch habe, geht so ein bisschen auch auf das Thema Mindset und Handlungsanweisung unserer Patientinnen und Patienten. Und zwar ist da die große Headline für mich Beweglichkeit vor Kraft.
Mhm.
Weil ich immer noch wieder gegen diesen Mythos und gegen diesen Gedankengang ankämpfe von Menschen, die sagen, boah, ich bin hier viel zu schwach, ich muss hier viel mehr Power auftrainieren, viel härtere Muskeln haben und dann habe ich auch keine Probleme mehr. Und das ist meiner Meinung nach ein Irrglaube. Ich glaube, dass viele Menschen für ihren Lebensalltag und für ihre sportlichen Aktivitäten genau die richtige muskuläre Anspannung haben und genau die passende Athletik haben. Aber die Immobilität des mitteleuropäischen Alltags plus die Filigranität und die repetitiven Bewegungen, die wir in unserem Alltag als Rhythmen uns so einprägen, die sind eigentlich der Dorn, der gezogen werden muss, und demnach versucht, die Leute beweglich zu machen oder versucht, an deiner Beweglichkeit zu arbeiten, und du wirst beschwerdefreier werden, und dann kannst du auch das machen, was du möchtest. Und dann kannst du auch ein Krafttraining noch oben drauf packen, und dann ist es auch gesund. Wenn du schon wie Quasimodo an die Langhantel gehst und dann dir denkst, ich mache jetzt mal 25 Overheads, dann wird's halt wahrscheinlich nicht so gut werden.
Ich mache jetzt 25 Glockenschläge à la Notre Dame.
Ja. Die Glocken hängen tatsächlich auch nicht, glaube ich, in Notre Dame, von daher kannst du da noch nichts bimmeln lassen. Ja.
Ja. Ja, sehr guter Punkt, muss ich auch sagen. Gerade weil das Thema Krafttraining ja momentan durch den Äther hinaus gehypt wird, finde ich das ganz gut, das ein bisschen differenziert zu betrachten.
Yes.
Schön. Mein letztes Prinzip bezieht sich hauptsächlich auf den Behandler. Und zwar, pack mal richtig an, du Piep.
Geil, Junge, finde ich super.
Ja, musst du mal.
Kriegst schon Like und Follow von meiner Seite aus für diese Aussage.
Ja, ja. Ja, auf jeden Fall. Also, ich bin zwar auch teilweise Team Katzenfote, so dass ich auch denke, es gibt auch wunderbare Einsatzgebiete für ganz sanfte, indirekte funktionelle Techniken mit 10 Gramm Kraft und so, aber bei den meisten Sachen muss halt auch einfach mal mit einer gewissen Intensität angepackt werden, und da musst du auch mal wirklich gucken, dass da Bewegung reingebracht wird. Und ich hatte diese Woche habe ich einen Kurs gegeben für Studenten zum Thema Manipulationstechniken und auch bei dem immer mal wieder diffizilen Thema HWS sehe ich immer mal wieder Probleme, und das wurde auch ganz offen an mich herangetragen, dass das noch ein Problem ist, dass da noch mehr Übung besteht, sehr viele Unsicherheiten bestehen. Und Problem Nummer eins bei der Geschichte der Manipulation der HWS neben der Vorspannung ist einfach die fehlende Entschlossenheit. Ja, das ist natürlich mit einer hohen Geschwindigkeit und einer kurzen Amplitude, da muss schon eine gewisse Kraft, muss da schon rein. Ne? Du kannst das nicht lösen, indem du einfach nur so eine Mini-Bewegung machst. Da muss ein bisschen was passieren. Da musst du dich auch trauen. Und da musst du eine Erfahrung entwickeln. Und sonst passiert da nichts. Sonst wirst du dich da nie rantrauen und sonst wirst du nie einen guten Thrust setzen können. So. Und das kannst du auch auf andere Sachen auf jeden Fall auch beziehen. Es gibt halt einfach Sachen, da musst du mal ein bisschen rangehen und da musst du dich was trauen, da musst du investieren und vielleicht auch ein Risiko eingehen, damit du auch einen Erfolg bekommst.
Yes.
Und no pain, no gain.
No pain, no gain.
No gain.
Ja.
Ja, und ich finde es auch so ein bisschen schwierig, wenn das immer so demonstrativ, wenn Leute irgendwo, du kennst es, auf Kongressen oder irgendwas, wenn die so ganz demonstrativ wirklich nur so mit den Fingerspitzen, immer nur so minimal anfassen, das ist, und auch total sagen, nee, niemals, es darf niemals wehtun. Und wenn du wehtust, dann hast du schon alles verloren und so weiter und so fort. Ja, ich glaube dir, dass du eine erfolgreiche Praxis hast, wenn du die Leute nur berührst und die sich hinlegen und die sofort einschlafen. Das glaube ich dir. Ja. Und ich glaube dir auch, dass du damit Erfolge hattest und so. Aber jeder von uns schafft sich sein eigenes Klientel. Und bei mir kommen nicht umsonst Leute vom Sparring direkt bei mir auf die Behandlungsbank und was auch immer. Aber trotzdem, bei manchen Sachen braucht es ein kräftiges Zupacken und eine Entschlossenheit und auch eine Vertrautheit, damit man da was schafft.
Punkt. Love it.
Ist so, nicht wahr?
Ich ende meine Säulen mit einer Kontroverse und ich bin mal gespannt, ob ich dich damit gekitzelt bekomme. Und zwar mit der Aussage, Wissenschaft knetet der Mutti nicht die Hexe aus dem Kreuz.
Ja.
So. Ist so. Also, wir hatten gerade das Thema Hormonersatztherapie. Wir denken immer über Studien und wir müssen evidenzbasiert sein und wir müssen irgendwie relevante Themen zusammenfassen können. Ja, können wir machen in der Grundlagenforschung, aber am Ende zählt für mich die Performance an der Bank.
Weil die Performance. Das,
wir sprechen hier die ganze Zeit vom Individuum und wir müssen irgendwie gucken, dass wir den Menschen da abholen, wo er gerade steht. Und dann muss ich in der Lage sein, auch meinen Werkzeugkasten aufzumachen und individuell zu behandeln. Wenn ich jetzt XY wissenschaftlich gesteuert anwende, der Patient kommt nach 3 Behandlungen wieder, sagt, ich habe immer noch so krasse Kreuzschmerzen, und ich dann sage, hey, aber 64% sind signifikant nach dieser Behandlung verbessert gewesen, dann bringt es dieser Person leider nichts. Dann muss ich ihm vielleicht gegen was anderes zukommen lassen. Und von daher, Wissenschaft, Kissenschaft, Schmissenschaft, macht ihr mal, finde ich super, ich gucke mir das alles an, käbbelt euch, ob das jetzt alles wichtig und richtig ist. Ich versuche im Rahmen von Regionalität in meinem kleinen Spektrum hier das Beste zu geben und den Leuten zu helfen, und dann gucken wir mal weiter. Versucht erstmal Probleme zu lösen, bevor ihr pauschal für die Welt irgendwelche Dinge verändern möchtet. So, tschüss.
Finde ich gut. Finde ich auch gar nicht so unkontrovers, weil die Wissenschaft ganz oft auch einfach falsch interpretiert wird und vieles überhaupt auch gar nicht vernünftig wissenschaftlich untersucht wird. Allerdings finde ich, dass mein erster Punkt, to thine own self be true, definitiv positiv von der Wissenschaft beeinflusst werden kann. Auch negativ, aber definitiv auch positiv. Dass wir halt zum Beispiel sehen, okay, ganz viele Sachen haben halt Mechanismen und ganz viele Sachen führen dazu, dass es besser wird. Ob du die jetzt spezifisch behandelst oder unspezifisch oder was auch immer. Da hat die Wissenschaft auf jeden Fall einen Einfluss, dass man sich der eigenen Verzerrung bewusst werden sollte.
Okay.
Ja, take it. Aber ansonsten, Behandlung nach Schema F aufgrund von zweifelhaften Studien, nicht immer eine gute Idee. In gewissen Bereichen in der Medizin, wo das wirklich gut untersucht wird und ständig immer neu evaluiert wird, wo es richtige gute Leitlinien gibt, top, wichtig. Bei uns,
Pharmakologie, alles gut, bin ich auch dabei. Standardisierte Programme gegen gewisse Krankheitsbilder oder gegen gewisse strukturelle Schäden bin ich auch dabei, aber eine Osteopathie ist schwierig.
Exakt. Ja, da haben wir schwer abgeliefert, Dennis, nicht wahr?
Macht was raus, Community. Also, wenn ihr Abdrücke von uns machen möchtet für eure Gipsbüsten in der Praxis oder auf dem Marktplatz in eurem Dorf, ruft uns an, schreibt uns eine Nachricht, wir versuchen, das einzurichten. Nein, aber das sind nochmal so ein paar Ideen, wie man das Ganze heute noch denken kann. Natürlich mit einem Augenzwinkern und so ein bisschen persönlich gefärbt. Aber ich glaube, da konnte der ein oder die andere ein bisschen was von rausziehen. Und jetzt möchte ich mich einmal zur weiteren Erfrischung in die Pause verabschieden. Lieber Klaas, hast du noch vorher was zu sagen oder sehen wir uns gleich wieder?
Bis nach der Pause im Knochenjob-Podcast.
Der Knochenjob-Podcast wird gesponsert von der Praxissoftware Lemniscus. Ich bin seit Jahren zufriedener Kunde. Das liegt unter anderem daran, dass mir Lemniscus sehr viel Zeit und auch einiges an Geld eingespart hat. Ich nutze vor allen Dingen die Kalenderfunktion. Dadurch ist es sehr einfach, die Patienten einzuplanen, in verschiedene Spalten einzutragen oder dass diese sich ganz einfach online bei euch einen Termin buchen können und selber die Zeit und den Therapeuten auswählen können. Mit wenigen Klicks ist die Rechnung erstellt und an eure Patienten per E-Mail versendet. Dadurch kommt man dem Traum von einer papierlosen Praxis deutlich näher. Ihr benötigt kein Papier, um die Rechnung auszudrucken oder um diese per Post zu verschicken, und spart dabei auch noch Porto. Ebenso könnt ihr unterschiedliche Bezahlungsmodalitäten wählen, egal ob per Rechnung, EC-Karte oder auch bar. Eine Funktion, die ich auch sehr, sehr zu schätzen weiß, ist die automatische Terminerinnerung. Ihr könnt einstellen, wie viele Tage vorher eure Patientinnen und Patienten an den Termin bei euch in der Praxis erinnert werden sollen. Dadurch kam es bei mir zu deutlich weniger Ausfallterminen und zu einer höheren Zufriedenheit bei meinen Patientinnen und Patienten. Falls ihr noch andere Praxis-Software-Lösungen nutzt, ist es auch relativ einfach, die dort vorhandenen Daten bei Lemniscus einzuspielen, so dass es ein ziemlich einfacher Wechsel ist. Lemniscus bietet Praxislösungen an für Solo-Selbstständige. Also wenn ihr nur wenige Patienten im Monat habt, dann ist das für euch auch möglich und bereits ab 15 Euro pro Monat erhältlich. Habt ihr eine größere Praxis mit mehreren Mitarbeitern, ist auch das kein Problem. Da könnt ihr ein größeres Paket dazu buchen. Der Knochenjob-Podcast hat durch die Kooperation mit Lemniscus die Möglichkeit, dass ihr davon profitiert und einen Rabatt von 20% auf das erste Jahr bekommt. Der Gutscheincode, den ihr dafür angeben müsst bei der Buchung, ist Knochenjob. Mit dem Gutscheincode Knochenjob bekommt ihr 20% auf das erste Jahr bei der Praxissoftware Lemniscus. Lemniscus mit C.
Hier sind wir wieder im Knochenjob-Podcast. Wir schließen diese Folge ab mit ein paar Songs zur Empfehlung für euch, für euren Silvesterabend, für den guten Start ins neue Jahr, um euch wohlzufühlen. Und im Anschluss gibt es noch eine Kette von Dennis und mir. Soll ich einmal reinstarten mit
Hau
der Musik?
Raus, Junge. Ich will Silvester entertained werden von dir.
Ja, genau dafür habe ich was. Es gab eine wunderbare Dokumentation auf Arte über Britney Spears. Sie hat einen Song geschrieben in der Zeit, als sie so richtig von einem Paparazzis gehetzt wurde und alle Leute was von ihr haben wollten und sie zerrissen haben mit dem Song You Want a Piece of Me. Du kennst ihn mit Sicherheit.
Keine Ahnung.
Du kennst ihn hundertprozentig. Ist ein cooler Song und selbst alle harten Musikkritiker waren sich einig, dass das das beste Album von Britney war und das einer der besseren Songs von dem guten Album. Nun ja, ich fühle mich nämlich auch so ein bisschen, als ob alle ein Stück von mir haben wollen. Das Finanzamt zerrt mal wieder an meinen Füßen. Andere Geier wollen wieder Geld von mir. Energieberater, dieses, jenes. Und dann alle Patienten. Noch am besten jetzt, sofort. Patienten.
Wie ist das?
Und was weiß ich. So fühle ich mich manchmal. Und ich denke manchmal, vielleicht sollte ich mich doch wieder als Physio anstellen lassen in irgendeiner Klitsche. Dann hätte ich vielleicht ein paar weniger Probleme. Genau. Britney Spears und Piece of Me.
Okay. Ja, alles klar. Okay. Mache ich den nächsten Song, ja? Okay. Mhm. Ich werde ja in absehbarer Zeit, wenn diese Folge rauskommt, ist nicht mehr eine Woche hin und ich werde nach Indien fliegen. Ich werde mit dem Zug über Frankfurt nach Delhi, nach Ranchi reisen. Und ich habe einige indische PatientInnen und mit denen habe ich mich schon ausgetauscht und die haben mir schon ein paar Tricks und Tipps gegeben, wie ich meinen Magen-Darm-Trakt so ein bisschen auf Vordermann bringen kann, damit ich in Indien nicht komplett unter die Räder komme. Und jetzt habe ich schon gehört, dass mir zwischen den Jahren, da muss ich zu Hause sein, irgendein Set und Kit mit Mikrobiotika und Dingen, die mein Mikrobiom auf Vordermann bringen, damit ich stabil durch meine Indienreise komme, zugeschickt werden. Und jetzt muss ich einfach für Indien und für eure Silvesterparty Punjabi MC Munyan Bakke auf die Playlist packen. Es muss einfach mal kurz so sein. So. Auf dass mein Darm und ich selber durch diese Zeit kommen werde.
Sehr gut. Ich hatte vorhin angesprochen, dass es bei dem Thema HWS Thrusts manchmal um die Entschlossenheit geht. Und ein so ein kleiner Trick aus der Sportpsychologie ist auch, dass man sich halt vorstellt, man wäre der allergeilste Pferdeeinrenker, man wäre Andrew Taylor Still oder sowas, das visualisiert und dann halt volle Entschlossenheit und Selbstvertrauen rangeht. Und um sein Selbstvertrauen zu stärken, kann man auch das Power-Posing nutzen. Du kennst es vielleicht, man stellt sich hin, eine Minute, 30 Sekunden oder sogar 3 Minuten in der absoluten Siegerpose oder in der Wonder Woman Pose. Und den Song, den man dabei abspielen könnte, ist ein Wrestling-Song von Kurt Angle. Du bist ja so dieses Fake-Wrestling-Fan. Kurt Angle ist so richtig oldschool.
Ja.
Absolute Legende, der hat sich irgendwie mehrfach das Genick gebrochen. Also
ja, so sieht er aus mittlerweile.
Er hat auch Olympia, glaube ich, gewonnen oder irgendwelche Weltmeisterschaften gewonnen.
Goldmedaille gewonnen im Ring, ja.
Goldmedaille Olympia mit einem frakturierten Halswirbel. Stellt euch das mal vor, was du für ein Mindset haben musst, um sowas durchzuziehen. Deswegen, der Song, der geht sowas von nach vorne. Den kannst du Silvester von 6 Uhr bis 3 Uhr morgens spielen, ohne dass er langweilig wird. Und der euch auf jeden Fall auch in der Praxis motivieren wird. Metal von oder für Kurt Angle.
Ja, stark. Oh Mann, ich bin gerade die ganze Zeit hart am Kram. Es gibt Vera F. Birkenbiel. Jetzt fällt es mir wieder ein. Sagt ihr
die ist gut. Der Name? Na klar.
Ja. Ja. Die ist vor geraumer Zeit schon verstorben, leider. Die hat sehr inspirierende Seminare gehalten und die hat mal irgendwann so eine Abhandlung darüber gemacht, was für einen positiven Einfluss das Lachen auf unsere Hormone und auf unseren unser Gemüt und unseren Bewegungsapparat hat. Und genauso wie du es gerade gesagt hast, fällt es mir gerade ein, dass ich mir das nochmal wieder angucken muss. Sie hat dann wirklich ein spaßiges Seminar gehalten und sagte, lacht doch einfach die ganze Zeit, setzt euch in den Verkehr, in den Straßenverkehr in der Großstadt und strahlt einfach über beide Backen und irritiert eure Mitfahrenden damit, aber euch wird es gut tun. Und von daher, ja, fühle ich das, was du da gerade gesagt hast. Power Posing passt ganz gut in dieses Konzept.
Ja, die ist wirklich gut, diese Birkenbiel. Die hat sehr, sehr viel Material auf YouTube online. Vielleicht posthum, vielleicht auch schon zu ihren Lebzeiten.
Ja, lange, lange Vorträge, also wirklich anderthalb Stunden. Und man klebt ihr eigentlich so ein bisschen an den Lippen. Man fragt sich immer, wer berät diese Frau in Klamottenfragen, aber die hat's wirklich drauf. Und sehr, sehr trockener, schwarzer Humor dabei, das finde ich sehr gut. Letztes Lied für mich 2023, da werde ich glatt ein bisschen sentimental und ich, lieber Klaas, was soll ich sagen, hat mir wieder viel Spaß gemacht und ich habe mir gedacht, das letzte Lied, was ich auf die Playlist haue, das muss ein Brett sein und da will ich jetzt auch gar nicht viel mehr zu sagen, macht mir viel Spaß, lieber Klaas, ich verabschiede mich 2023 mit Pennywise, Brohim, tschüss.
Schön. Kann ich noch nicht den Song, werde ich mir dann reinziehen.
Gut. Okay. Für die Leute, die es kennen, ist es, ja, ist schon okayisch. Ja. Alright. Du kriegst die Kette von mir, glaube ich. Du musst die letzte Kette des Jahres, eine Knallerkette zu Silvester lösen und wir gehen mal. Wir haben immer so viel Bewegungsapparat und wir haben immer so viel Viszera. Wir gehen jetzt mal in das dunkle Feld der kraniosakralen Osteopathie. Und um dir eine Steilvorlage zu geben, gebe ich dir das Occiput. Das Occiput für Leute, die es nicht kennen, ist der Hinterhauptknochen. Das heißt, das, was ihr als erstes vom Kopf spürt, wenn ihr hinten die Halswirbelsäule nach oben geht. Und das Zielorgan oder die Zielregion wird sein, machen wir es mal nicht zu schwer, der Beckenboden. Klaas und ich waren beide im Beckenbodenkongress. Ihr habt es natürlich alle gesehen und gehört. Und diesbezüglich kann Klaas jetzt bestimmt eine halbe Stunde abrappen. Ich verabschiede mich schon mal in diesem Sinne. Tschüss!
Oh ja, okay. Ich könnte es mir ganz einfach machen und schnell und simpel die Nummer lösen. Occiput Sacrum über die Dura. Zack, Bums, Beckenboden.
Stark.
Eigentlich gar nicht so schlecht auch, ne? Man könnte auch sagen, Occiput temporale Kiefergelenk. Und wir wissen alle, dass das Kiefergelenk aufgrund ähnlicher Morphologie dem Hüftgelenk ähnelt. Und deswegen ist das halt alles super miteinander verbunden. Und deswegen kann man auch dann unten im Hüftgelenk und dann auch über den zum Beispiel Piriformis oder Obturatorius internus auch Beckenbodenprobleme kriegen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Oder Occiput Sphenoid, die SSB. Entsprechend die Hypophyse. Entsprechend Hormone über die wir schon gesprochen haben.
Wichtig, Hormone, wichtig.
Super wichtig. Entsprechend Laxizität der Bänder, wenn das Progesteron überhand nimmt und es anfängt zu klappern im ISG, im Kiefergelenk oder in der Symphyse. Und dann wird der Beckenboden labil oder der Beckenboden muss das kompensieren. Und zack, haben wir 3 verschiedene Ketten zur Auswahl.
Mein Gott, krass. Du bist Man of the Chains.
Dafür bin ich bekannt, der Integrator.
Okay. Ich glaube, es ist gut gewesen mit 2023. Wir verabschieden uns.
Das reicht jetzt auch. Wollen wir nicht übertreiben jetzt.
Ich fliege jetzt mal nach Indien und wenn ich wiederkomme, möchte ich, dass ich mit Büsten irgendwo geehrt wäre.
Ja.
9, 5 Osteopathie-Prinzipien.
Bringen wir mal so einen indischen Whisky mit. Amrut heißt er. Amrut.
Bücher sollen mein Cover zeigen.
Okay.
Und, ja.
Du erwartest jetzt dein Gesicht.
Ich weiß gar nicht, ob wir es schaffen, in der Zeit aufzunehmen. Irgendwie, irgendwas werden wir wohl pumpen. Vielleicht,
ja.
Vielleicht schaffe ich es, mein Mikro mitzunehmen. Dann könnten wir vielleicht mal eine Sendung vor Ort machen. Sind nur
7 Stunden
Zeitunterschied, Klaas. Das
kein
ist
Thema.
Ist ja für uns ein Klacks.
Ich schlafe ja nicht so viel, von daher.
Ist ja easy, bei uns immer terminlich zusammenzukommen. Von daher vielleicht auch mal in Ranchi.
Ja, überhaupt kein Thema. Dennis hat auch schon zugesagt, dass wir Folge Nummer 60, die wir normalerweise zusammen aufnehmen, dass wir das in der Sauna machen werden.
Und das hat Dennis gesagt, ne? Ja, okay. Ich wünsche allen guten Start ins neue Jahr bei allen Projekten. Bleibt uns treu. Spread it. Love. Spread it. Den Knochenjob-Podcast und ja.
Bewertet uns auf Spotify.
Ja, bewertet uns auf Spotify. Das was ist denn? Das, was man pathetisch jetzt hier nochmal am Ende des Jahres raushauen soll. Also es ist immer das Mindeste, liebe Leute.
Bis im neuen Jahr im Knochenjob-Podcast.
Tschüss.
Gut Tschüss. Schuss und guten Rutsch.
Tschüss. Tschüss. Thank you.